Ich lese aus Jesaja 9 den Text, den Herr Burkhardt schon angefangen hat zu lesen. Ab Vers 1 in Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt oder in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, wird ins Feuer geworfen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Ich liebe diesen Text. Wer sich richtig erinnert an unser Kirchenjahr hier, der wird entdecken, dass wir diesen Text schon mal bearbeitet haben, etwa im Frühjahr. Aber wenn mich jemand fragen würde, was Jesus mir bedeutet, dann würde mir genau diese Verse einfallen, die das ausdrücken, was Jesaja hier ausdrückt, was Menschen empfunden haben, die diesem Retter begegnet sind. Und ich habe heute Morgen noch eben schnell die Sarah Gerhard gebeten, nach hier vorne zu kommen, weil ich das gestern Abend so eindrücklich fand. Komm ruhig. So eindrücklich fand, welche Lebensänderung bei ihr stattgefunden hat in dem kurzen Anspiel, nachdem sie einen Blick in die Krippe geworfen hatte. Du bist dran. Ich hatte sie gebeten, noch mal so ein paar Sätze zu wiederholen. Hast du sie noch drauf?
Ich hoffe.
Oh. Versuch mal. Oh, den zweiten und dritten irgendwie so. Deine Welt ist zerbrochen irgendwie.
Die Welt hat sich verändert. Meine Welt hat sich verändert. Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Tief in meinem Inneren hatte ich ein Ende gesetzt. Mir wurde alles genommen, enttäuscht, zerstört und ohne Antrieb, irgendetwas zu verändern. Nur noch Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit. Das Herz war das Einzige, was noch am Leben in mir war. Aber heute Nacht hat sich alles verändert. Ich habe den Retter gesehen, von Gott gesandt, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und er hat Licht in meine Dunkelheit gebracht.
Danke dir. Ich habe gestern in ihre Augen geblickt, habt ihr das auch gesehen? Das hat sie heute Morgen nicht so gut reproduziert, aber ich fand das total klasse und so unglaublich glaubwürdig, wie sie das gestern rübergebracht hat. Das wollte ich uns nicht vorenthalten. Das bringt eine Begegnung mit Jesus. Und Burkhardt hat mit dem, was er heute Morgen alles schon vorgetragen und ausgesucht hat, genau den Nerv dessen getroffen, was so die Kernaussage dieses Textes ist. Und ich möchte mir mit euch zusammen nur ganz kurz nochmal diese Namen angucken. Gestern kam unsere Tochter mit ihrem Freund und ihrer eigenen Tochter rüber und hat so ein bisschen Bescherung gemacht und sie hat mir ein Buch geschenkt. Und dieses Buch fand ich total klasse. Dieses Buch hat den Titel What If? Was wäre, wenn? Geschrieben von einem Physiker, der gar nicht hier unseren Text meint und gar nicht kennt wahrscheinlich. Aber ich fand diesen Buchtitel so fantastisch und ich habe mir gedacht, den okkupiere ich hier für heute Morgen. Was wäre, wenn? Und ich möchte die Frage an diese Namen stellen, die uns hier über Jesus geoffenbart sind. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Jesus Christus dieser wunderbare Ratgeber in meinem Leben wäre? Wenn ich ihn mit hineinnehmen würde in meine ganz persönlichen Alltagsentscheidungen, Was wäre, wenn ich ihn entscheiden lassen würde, was in den Einkaufswagen kommt, damit ich gesund lebe? Was, wenn ich Jesus entscheiden lassen würde, wie meine Work-Life-Balance aussieht? Das heißt, so ein bisschen Time-Management in meinem Leben überlassen würde. Was wäre, wenn ich Jesus mehr um Rat fragen würde, wenn es um diese Gemeinde geht? Um das, wie hier in dieser Gemeinde das gelebt werden kann, was wir als Vision miteinander so ein bisschen festgelegt haben. Was wäre, wenn ich keine Entscheidung ohne Christus treffen würde und er dieser wunderbare Ratgeber in meinem Leben wäre? Was wäre, wenn ich Christus, diesen Gottheld, diesen mächtigen Gott wirklich erleben würde in meinem Alltag? Was wäre, wenn meine Gebete wirklich erhört werden würden, die ich so inbrünstig gen Himmel schicke? Was würde, wenn Christus die Verbreitung des Evangeliums, so wie es damals in der Urgemeinde geschehen ist, mit Wundern und Zeichen und Heilungen unterstreichen würde, begleiten würde? Was wäre, wenn dieser mächtige Gott mein Leben so verändern würde, wie die Sarah es uns gerade noch mal vorgetragen hat? Was wäre, wenn Christus diese Rolle als ewiger Vater in meinem und in unserem Leben hätte? Und ich habe mich gefragt, ihr habt den Artikel gelesen, hoffe ich jedenfalls, im Gemeindebrief, wo ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe und sie geäußert habe über den Vater, die Rolle des Vaters. Und ich habe mir das nochmal ein bisschen intensiver angeguckt. Und mir ist aufgefallen, die Rolle des Vaters ist die, seine Kinder herauszufordern, Neues auszuprobieren. Die Rolle des Vaters ist, seinen Kindern das Fahrradfahren beizubringen. So ganz banale Dinge, die die Mutter sich nicht traut, so heißt es jedenfalls im World Wide Web, die die Mutter sich nicht traut, weil sie viel zu viel Angst um die Verletzungsgefährdungen ihrer Kinder hat. Das ist die Rolle des Vaters. Mut zu machen, sich auszuprobieren, Risiken einzugehen, auch mal zu versagen. Und dann sollte der Vater da sein, der tröstet. Was wäre, wenn wir Christus so erleben werden würden? In unserem persönlichen Alltag, in unserem Gemeindealltag. Was wäre, wenn Christus dieser Fürst des Friedens sein dürfte? Und damit meine ich nicht unbedingt Weltfrieden. Das ist ja eher ein prophetisches Wort, dessen letztgültige Erfüllung noch aussteht. Sondern damit ist genau die Frage gemeint, die Burkhard uns heute Morgen gestellt hat. Wo brauchst du in deinem Alltag Licht? Das ist die gleiche Frage. Wo brauchst du in deinem Alltag Frieden? In deiner Zerrissenheit? Frieden in deiner Unsicherheit? Frieden da, wo Terror um uns Raum greift, uns bedroht, unsere Existenz, unser Leben? Ist Christus dein Frieden in solchen Situationen? Ist Christus der Friede in unserer Ehe, in unserer Familie? Stiftet Christus Frieden in unserer Gemeinde? Was wenn? Wir haben die Antwort gerade selbst gesungen. Dann würde Frieden auf Erden, nicht nur bei uns, sondern dann würde Frieden in unserer Umgebung. Und wir könnten Friedensboten sein in unsere Welt hinein und Träger dieser Hoffnung, die aufleuchtet wie ein helles Licht. Gucken wir nochmal in unseren Text rein. Ich habe mich gefragt, Ist dieser Text eigentlich wirklich an uns gerichtet, an mich gerichtet? Auch diesen Gedanken haben wir schon aufgegriffen heute Morgen. Sind wir ein Volk, das in Finsternis lebt? Und ich meine jetzt nicht wir Deutschen, sondern ich frage uns jetzt als Gemeinde hier an der Wörthstraße, als freie evangelische Gemeinde an der Wörthstraße, sind wir ein Volk, das in der Finsternis tappt? Wissen wir überhaupt, was Finsternis ist? Gestern habe ich den Wetterbericht gehört und wenn wir nach draußen gucken, dann haben die so recht. Heute soll es nicht wirklich hell werden. Ja, wenn wir das Licht ausmachen würden, dann wäre so ein kleines bisschen Dunkelheit hier wirklich auch unter uns. Und dann könnte ich nicht weitermachen, dann könnte ich nicht mehr lesen. Gestern ist bei uns im Bad das Licht ausgefallen. Der Trafo ist durchgebrannt. Bevor jetzt euer Kopfkino auf irgendwelche Filme in euch zeigt, wir haben eine Notbeleuchtung, so ist das nicht. Aber ist schon heftig, wenn man in einem Zimmer kein Licht mehr einschalten kann, wobei man wirklich Licht benötigt. Sind wir Menschen hier in unserer Gemeinde am Ort ein Volk, das in der Finsternis lebt? Wie kommt es zu dieser Finsternis? Unser Text gibt da keine eindeutige Antwort drauf, jedenfalls nicht die paar Verse, die ich uns vorgelesen habe. Und deswegen habe ich mir die ganzen Kapitel vorher mal durchgelesen und ich bin eigentlich erschrocken über das, was die Bibel und Jesaja uns zu sagen haben, über die Gründe für die Finsternis, die dieses Volk Gottes hier empfindet und sich sehnlichst nach einem Licht sehnt, was endlich Licht in diese Finsternis hineinbringt. Kapitel 1. Da sagt Gott, ich finde eure Gottesdienste zum Kotzen. Lest nach, steht da. Ich wende mich voll Ekel ab. Ich kann eure Gottesdienste nicht mehr sehen, sagt Gott zum Volk Israel. Ihr feiert selbstgerechte Gottesdienste, Gottesdienste, die ihr Ziel verfehlen, nämlich Gott zu dienen. Ihr dient euch. Ihr guckt auf euch. Und das Erschreckendste an der ganzen Sache ist, dieser eine Satz, da ist mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, da sagt Gott allen Ernstes, ihr könnt so viel beten, wie ihr wollt, ich werde nicht hören. Tiefste Finsternis, Gottverlassenheit, trotz Gottesdiensten, die immer und immer wieder stattfinden. Kapitel 5. Ich singe euch ein Lied von meinem Freund, der einen Weinberg anlegte. Ich sag's mal mit meinen Worten. Da ist jemand auf die Suche gegangen nach einem wirklich fruchtbaren Hügel. Optimale Lage, optimale Steigung. Das heißt diese Schräge, damit die Sonnenstrahlen jede einzelne Rebe optimal ausleuchten und anstrahlen können. Der ist auf der Suche nach einem Hügel, der optimale Bodenbeschaffenheit bringt, durchs ganze Land gereist und hat einen gefunden. Und da steht da, er fand einen fetten Hügel. Alle Mineralstoffe im Boden, optimale Wachstumsbedingungen, ganz toll. Und dann macht er sich die Mühe und räumt alle Steine weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Der will nicht nur 2, 3 so Ziersträucher anpflanzen, sondern der will einen ganzen Weinberg anlegen. Und er macht sich die Mühe und räumt alles aus dem Weg, was diese Weinstöcke an Wachstum hindern würde. Und voller Hoffnung legt er einen Turm an und er gräbt eine Kelter, in der er die Trauben dann letztendlich, wenn sie reif sind, keltern kann, auspressen kann, um sie zu Wein zu verarbeiten. Und dann macht dieser Freund eine ganz schockierende Entdeckung. Vielleicht geht er tagtäglich durch seinen Weinberg und nimmt zur Kenntnis, dass an diesem Weinberg nicht eine Traube wachsen wird. Nicht eine. Da kommen nur ein paar bittere, dünne, unreife Beeren. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir das auch in diesem Jahr schon zweimal betrachtet haben? Die Frage nach der Frucht. Was macht dieser Weingärtner? Er sagt, ich reiße die Umzäunung weg. Ich gebe meinen Weinberg preis. Jetzt können die Wildtiere kommen, jetzt können Menschen kommen, alles plattlatschen. Sie können den Weinberg einfach in dürres, steppiges, struppiges Gestrüpp verwandeln. Mir ist das jetzt egal. Dieser Weinberg bringt keine Frucht. Dieses Volk Israel erlebt genau das. Gott reißt die Umzäunung weg, bringt Feinde ins Land und diese Feinde verwüsten sein heiliges Land. Und die, die da sitzen, die empfinden das als die totale Finsternis. Bedrohung von Feinden, Verwüstung ihrer ehemals lebenswerten Kultur. Sie haben ihre Freunde, Bekannte, Verwandte verloren, die sind weggeführt worden in alle Winde. Äußerste Finsternis. Leben wir in dieser Finsternis? Ich traue mich, ein Nein zu sagen. Gott sei Dank, nein. Aber ich sehe noch meinen Freund Thorsten Kähler hier, die Kerze an dem einen Klagegottesdienst anzünden, indem er darüber geklagt hat, über das Gemeindesterben in unserer Stadt. Und ich war damals zutiefst beunruhigt, auf mich selbst zu achten, um dem ein Stück weit vorzubeugen, um mich zu hinterfragen, Christus das machen zu lassen, was er sein will. Christus sein zu lassen, was er ist. Dieser wunderbare Ratgeber, der uns Rat gibt, wie wir das auf die Beine stellen können. Unser Gemeindeleben. Ich war am Freitag mit meiner Frau einkaufen. Wir haben noch so ein paar letzte Besorgungen gemacht und da stand so eine Dame vor dem Rewe bei uns oben an so einem Einkaufsplatz, sag ich mal. Und die verkaufte diese 50-50-Zeitung. Kennt ihr die? Die leben von der Hälfte dessen, was sie da verkaufen. Ich habe es ein paar Mal angeguckt. Und dann sind wir zusammen nach Hause gegangen. Und dann habe ich meine Predigt weiter vorbereitet. Und irgendwann, da hätte ich mir am liebsten vor die Birne geschlagen und habe gesagt, bist du eigentlich total bescheuert? Da willst du über Licht in dieser Welt predigen und schaffst es nicht, diese Frau, weiß ich, zum Essen einzuladen oder wie auch immer. Gut, war sicherlich zu spät, aber verpasste Gelegenheit. Ich habe im Internet, müsst ihr euch mal angucken, ist total jeckig. Ich weiß gar nicht mehr diesen Fachausdruck, aber da sind manche Gemeinden, Flashmobs, die treffen sich in den Einkaufszentren ihrer Stadt. Dann fängt einer an zu singen und die ganze Gemeinde kommt nach und nach dazu. Und das ist ein Riesenauflauf. Ich weiß nicht, die haben zu Weihnachten gesungen, zu Ostern, die haben das Glaubensbekenntnis gesungen. Ich habe mich gefragt, gehört nicht genau dahin unsere Botschaft, nicht in unsere Wohnzimmer, nicht an unsere gedeckten Tische, ja eigentlich noch nicht mal in unsere geschlossenen Räumlichkeiten heute Morgen hier, sondern die Botschaft vom Licht, das in die Welt gekommen ist, die Botschaft von diesem Kind, das uns geboren worden, es ist ja nicht uns geboren, die wir hier zusammen sind und das feiern, sondern es ist allem Volk geboren. Ich wünsche mir, dass wir das auf den Schirm kriegen. Ich wünsche mir, dass wir das für das nächste Jahr wirklich mit in unseren Alltag hineinnehmen. Dass Weihnachten, dass Christus, dass die Freude über ihn nicht hier in unsere Gottesdienste gehört, sondern ins Volk. Da, wo wir Menschen begegnen dürfen und sie einladen können, aus der Finsternis herauszukommen, an das lebensbringende Licht. Amen.